Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich heute Nachmittag wieder unter Ihnen sein darf. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die freundliche Aufnahme. Wir wollen heute Nachmittag uns mit einem etwas schwierigen Thema beschäftigen. Bruder Weinmann hat das ja schon abgekündigt. Da haben wir heute Glaube und Geschichte der Reformation und Gegenwart. Und wir wollen zunächst drei Texte lesen, die uns hinführen sollen, zwei Lieder und einen Bibeltext, und wollen uns damit diesem Thema beschäftigen. Ich möchte einfach nochmal das Lied, das wir gesungen haben, vorlesen, dann ein zweites Lied aus dem Gemeinschaftsliederbuch vorlesen und dann wollen wir auf ein Wort Gottes hören. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit. Du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Sorgen quälen und werde mir zu groß. Mutlos frag ich, was wird morgen sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb, nehme mich gefangen, jagen mich. Herr, ich rufe, komm und mach mich frei. Führe du mich Schritt für Schritt. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. Hilflos sehe ich, wie die Zeit verrinnt. Stunden, Tage, Jahre gehen hin und ich frag, wo sie geblieben sind. Und jetzt das Lied 246. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden, der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an unzählig viel zu gut bis hierher hat getan. Der ewig reiche Gott woll uns bei unserem Leben ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben und uns in seiner Gnad erhalten fort und fort und uns aus aller Not erlösen hier und dort. Lob er und Preis sei Gott, dem Vater und dem Sohne und Gott dem Heiligen Geist im höchsten Himmelsthrone, in ihm dem dreieinigen Gott, wie es im Anfang war und ist und bleiben wird, so jetzt und immer da. Wir wollen nun einen Vers anschauen aus Epheser 1 als dritter Text. Epheser 1, die Verse 3 bis 6. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Es ist ja abgekündigt worden, dass wir uns mit einem kirchengeschichtlichen Vortrag beschäftigen. Nun, mir ist es immer wichtig, dass es eigentlich nicht um etwas geht, nur aus Hobby. Man kann sich ja mit der Geschichte so beschäftigen, dass man da ganz vernarrt wird. Und ich habe letztens zu jemand bei uns in der Gemeinde gesagt, der hat sich ein Haus gekauft an der Stadtmauer einer alten Stadt, gesagt, am liebsten würde ich jetzt gleich anfangen, in deinem Garten zu graben. Mal sehen, was man da so findet, in diesem alten Gemäuer oder unter diesem Garten am Fuße der Stadtmauer. Aber es geht mir um etwas anderes. Für mich ist die Geschichte etwas, was uns etwas ermöglicht, was wir sonst vielleicht schon gar nicht mehr sehen, sichtbar zu machen. Weil wir einen Unterschied sichtbar markieren können. Mir fällt das immer auf, wenn man mit Geschwistern aus anderen Ländern zu tun hat. Vor 2 Jahren bekam ich einen Anruf aus England, und da rief jemand an und sagte, wir wollen in Urlaub und es ist uns wichtig, dass wir am Sonntag in einen Gottesdienst gehen. Und haben unsere Anzeige in einer englischen Zeitschrift gefunden für Sonntagsgottesdienste mit Übersetzung, Holiday Churches. Und er sagte, I'm looking for a place of worship. Ich suche für mich und meine Freunde einen Platz der Anbetung. Da habe ich mir wieder nachgedacht, wenn man das so ins Deutsche übersetzt, kommt einem das so fremd vor. Wir sagen, wir gehen in die Gemeinschaftsstunde, wir gehen in den Gottesdienst. Ich suche einen Ort, wo ich den Herrn am Sonntag anbeten kann. Und wenn man sich anschaut, dass Jesus sagt, dass er Anbeter sucht im Geist und in der Wahrheit, solche, die den Herrn anbeten. Dahinter steckt eine ganze Philosophie, eine ganze Lehre, nämlich die Überzeugung, wir kommen am Sonntag zusammen, um Gott die Ehre zu geben, um ihn anzubeten. Denn wir haben allen Grund dazu. So wie die Briefe voller Lob sind für das, was der Herr getan hat. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Wer das begriffen hat, der kann doch gar nichts anderes mehr als Gott die Ehre geben mit allem, was er tut und ganz besonders dann, wenn er mit anderen Geschwistern zusammenkommt. Gott zu loben, Gott die Ehre zu geben. Nun, die Frage, die wir uns stellen müssen in unseren Tagen ist, wie tun wir es und tun wir es noch? Dass wir uns prüfen und in rechter Weise einmal sehen, was tun wir? Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit dem um, dass wir sagen, wir haben Gottesdienst, wir haben Gemeinschaftsstunde? Mit welcher Erwartung gehe ich in eine Gemeinschaftsstunde? Sagt jeder von uns, wenn er in einen Gottesdienst, in eine Gemeinschaftsstunde geht, ich gehe oder ich suche einen Ort der Anbetung. Nun, um das vielleicht sichtbar zu machen, was unsere Zeit prägt, um es dann in Verhältnis zu setzen, was frühere Zeiten prägten, habe ich diese beiden Lieder ausgesucht. Sie sollen uns ein bisschen eine Differenz aufzeigen. In der Einladungszettel stand ja teilweise Streit um Lieder, darum geht es mir nicht. Es geht mir auch nicht um den Autor oder sonst was, um die Autorin an sich, sondern es geht mir darum, etwas sichtbar zu machen, was bei uns ist und was in früheren Jahrhunderten war. Um zu sehen, wo wir stehen, um zu sehen, wo wir stehen können, vielleicht sogar, wo wir stehen müssen. Es geht mir gleichsam so um eine Art Momentaufnahme. Stellt euch vor, diese beiden Lieder werden von einem Historiker in 200 Jahren gelesen und er versucht aus diesen Liedern zu rekonstruieren, was die Gläubigen dargestellt haben. So wie wenn man in ein Museum geht und ein Bild sieht, dann sagt man, oh, so haben die gelebt. So sind die miteinander umgegangen, das haben die getragen, das war ihnen wichtig. So haben wir hier zwei Lieder, die etwas widerspiegeln. Wenn wir das Lied der Gegenwart uns anschauen, was haben wir da eigentlich gesungen und was haben wir gelesen? Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun, was der Autor hier zum Ausdruck bringt, ist doch Folgendes. Wir haben als Gläubige in unseren Tagen mit einem schwierigen Alltag zu kämpfen und bewältigen es nur dadurch, dass wir vertrauensvoll zum Herrn aufblicken. Und er sagt in der ersten Strophe, Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frage ich, was wird morgen sein? Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb nehmen mich gefangen. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn, hilflos sehe ich, wie die Zeit verrinnt. Und er versucht, Antworten zu geben auf diese Nöte, mit denen wir im Alltag zu kämpfen haben. Die erste Antwort zu dieser Frage, Sorgen kriegen, du gibst Geborgenheit. Du kannst alles wenden, gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Die zweite Antwort, die er gibt, ist, doch du liebst mich. Hast und Eile, Zeiten und Betrieb nehme ich gefangen. Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. Und die dritte Antwort, die er gibt, ist, Herr, ich rufe, komm und mach mich frei. Was der Autor hier eigentlich zusammenfasst, ist das, was wir unter ganz vielen Gläubigen eine Grundstimmung widerspiegelt. Die Erfahrung und Erkenntnis, dass das Leben immer schwieriger wird und ich immer größere Schwierigkeiten habe, damit überhaupt fertig zu werden. Lass einfach nur mal die einzelnen Begriffe auf dich wirken, um zu begreifen, was der Autor hier macht. Sorge, Mutlosigkeit, Hast, Eile, Zeitnot, Betrieb, Sinnlosigkeit, Hilflosigkeit. Und dann diese tiefe Sehnsucht, die Hoffnung, dass der Herr mich da durchtricht und heraushilft. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn wir dieses Lied singen, schwingt da eine tiefe Sehnsucht in uns auch deswegen mit, weil wir immer weniger den Eindruck haben, dass es so ist, dass das vertrauensvolle Schauen auf den Herrn wirklich die Befreiung bringt. Es scheint sich so wenig zu verändern und die Jahre scheinen so dahin zu gehen und man scheint immer mehr und immer tiefer in einen Sumpf hinein zu geraten und man weiß gar nicht mehr, wie man rauskommt. Das ist das eine Stimmungslied, was unsere Zeit eigentlich spiegelt, widerspiegelt, wie ein Bild. Nun haben wir ein zweites Spiegelbild, ein Lied aus einer Vergangenheit. Nun danket alle Gott. Es sind zwei Dinge, die der Autor Martin Rinkert hier betont. Gott gebührt die Ehre. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Gott tut große Dinge an uns und allen Enden. Gott handelt, Gott regiert, Gott greift ein. Außerdem gebührt ihm Dank, weil es uns so gut geht. Vom Mutterleib und Kindesbeinen an unzählig viel zu gut bis hierher hat getan. Martin Rinkert sagt, ich blicke auf ein Leben zurück, wo ich die Güte Gottes erfahren habe. Unzählige Male habe ich erfahren, dass der Herr an mir Gutes getan hat. Unzählige Male habe ich erfahren, dass es mir gut geht. Und er vertraut dem Herrn und verlässt sich auf den Herrn und bricht in Lob und Ehre aus. Er vertraut dem Herrn, dass er alles lösen wird, was an Not in sein Leben kommt. Der ewig reiche Gott wolle uns bei unserem Leben ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben und uns in seiner Gnade erhalten fort und fort und uns aus aller Not erlösen hier und dort. Und er kann nicht anders als in Lob und Ehre dieses Lied enden. Lob, Ehre, Preis sei Gott, dem Vater, dem Sohne und dem Heiligen Geist. Eine zweite Momentaufnahme. Und was auffällt, wenn wir diese beiden Lieder einmal nur simpel vergleichen, ist, was steht im Vordergrund? Was prägt das Lied eigentlich? Man kann ja einfach durch die Begriffswahl eigentlich sehen, was so im Vordergrund steht. In dem ersten Lied von Peter Strauch steht im Vordergrund, was mich beschwert. Sorge, Mutlosigkeit, Hast, Eile, Zeitnot. Hier in Nun danket Gott steht im Vordergrund, wie gut und gütig Gott ist, sodass ich ihm nur dafür danken kann. Was Peter Strauch in den Hintergrund rückt, nämlich die Hilfe Gottes, was man könnte sagen, er aber händeringend danach sucht. Da steht in diesem Lied das Gebet um ein gnädiges Eingreifen Gottes im Vordergrund. Woher kommt dieser Unterschied? Ich glaube, dem Liedertexter unserer Tage ist gar nicht mal ein Vorwurf zu machen, sondern er spiegelt wieder, was in unseren Herzen abgeht. Wieso hat Martin Rinkert eine ganz andere Betonung gewählt, eine ganz andere Gewichtung gelegt? War das zufällig? Lasst uns einmal hineinschauen in das Leben dieses Mannes, der dieses Lied gedichtet hat, Nun danket alle Gott. Und dieses Lied unter diesem Hintergrund sehen und begreifen, was er getan hat. Martin Rinkert ist in Sachsen geboren im Jahre 1586 und er wurde 1617 Pfarrer in seiner Heimatstadt. Ein Jahr später, 1618, beginnt das, was wir in der Kirchengeschichte oder in der allgemeinen Geschichte als Dreißigjährigen Krieg beginnen. Jeder, der nur etwas Ahnung noch hat von dieser Zeit, weiß, was das bedeutet. 30 Jahre Krieg. Können wir uns das vorstellen, ein Jahr nachdem wir einen Dienst antreten, eine Zeit, wo 30 Jahre Krieg herrscht? Wilhelm Bauer in seinem Buch Das deutsche evangelische Pfarrhaus sagt, es ist eine Zeit namenloser Trübsal, des persönlichen Leidens, des Familienjammers, der Volksnot und namentlich des Wehs. Der 30-jährige Krieg, wo Katholiken und Protestanten sich gegenseitig umbrachten, ohne Rücksicht auf Verluste, kreuz und quer durch Deutschland zogen, war durch verschiedene Perioden geprägt. Die dänische Periode, die schwedische. Aber was immer diese Perioden ausmachten, es war eine Zeit namenloser Trübsal. des persönlichen Leidens, des Familienjammers, des namentlichen Wehs. Was muss es bedeutet haben, für einen Pastor in jenen Jahren gelebt zu haben? Es gibt im Hessischen eine Wetterfelder Chronik von einem anderen Pfarrer namens Lorenz Servinius, und seine Lebensbeschreibung steht für das Leben vieler Pfarrer in damaliger Zeit. Es ist ein Einzelschicksal, das sich häufig wiederholte. Laurentius war geboren im Wetterfeld, hatte von seiner ersten Frau zwei Söhne geschenkt bekommen. Der erste, Laurentius, starb 1635 an der Pest. Seine Tochter Agnes, das zweite Kind, überlebte die Taufe nur 2 Tage. 2 Tage nach dem Tod seiner Tochter hauchte auch seine Frau das Leben aus. Wie es damals üblich war, war Tod und Glück schnell miteinander verbunden. Und noch im gleichen Jahr heiratete er ein zweites Mal. Seine zweite Frau gebar ihm 10 Kinder, 4 Söhne und 6 Töchter. Keines dieser Kinder überlebte die Pest von 1635. Keines dieser 10 Kinder wurde älter als 18 Jahre. Auch die Mutter sollte das Jahr 1635 nicht überleben. Und auch im gleichen Jahr heiratete er ein drittes Mal. Er sah im Pfarrhaus, wie seine Kinder dahingerafft wurden. Und es war ihm trotzdem beschieden, obwohl er 12 Kinder hatte, einen Großteil seines Lebens kinderlos zu leben. Aber das persönliche Leid war nur das eine Leid. Das Kriegsleid des Dreißigjährigen Krieges war das andere Leid, das er über sich zu erdulden hatte. In jenen Jahren hat er es erlebt, während des Dreißigjährigen Krieges, dass er 18 Mal mit seinen Gemeindegliedern das Dorf räumen musste. 18 Mal mussten sie flüchten auf sicheres Gebiet vor anrückenden Truppen, die alles mordend und sengend plündernd niederlassen. 18 Mal kehrte er mit seinen Gemeindegliedern heim in Ruinen. Und in diesem Buch von Wilhelm Bauer heißt es, in denen sie manchmal kaum etwas anderes fanden als von hungrigen Hunden angefressene Soldatenleichen. Von 1634 bis 1648 hat er 174 Wochen in Elend zubringen müssen, mit seiner Gemeinde eingefecht, Asyl gesucht auf sicherem Territorium. Das war 30-jähriger Krieg. Das war etwas, was an allen Orten in Deutschland Menschen erleben mussten. Eine Zeit namenlosen Neids, namenloses Weh. In dieser Zeit wurde das Lied "Nun danket alle Gott" gedichtet. Aber nicht nur im Wetterfeld, im Hessischen, sondern auch in Sachsen brach die Not des Dreißigjährigen Krieges mit Macht. Wallenstein fiel plündernd und mordend und sengend ein. Jeder evangelische Pfarrer, Wallenstein war ja der Herrführer der Katholischen, war ein Mann des Todes. Als Wallenstein anrückte, lehnte er ab zu fliehen, weil er seiner Gemeinde beistehen möchte. Doch als die Wallensteiner anrücken und ihn versuchen, gefangen zu nehmen und abzuschleppen, und stellt sich einer vor seinem Haus und hindert jene Gewalttat. Ein Soldat, der sagt, das ist mein Beichtvater gewesen und den liefere ich nicht aus, nur über meine Leiche. Als der Kurfürst von Sachsen die Fronten wechselt und mit den Katholiken paktiert, kommen die andere Seite an, die Schweden. Und sie belagern seine Pfarrstadt Eulenburg. Die Stadt wird nur deswegen nicht vernichtet, weil eine hoch angesehene Weibsperson, wie es man damals sagte, weil sie die Lieder von Rinkata kannte. Und sie geht hin und erwirkt eine Verschonung der Stadt. Das Krieg war nicht das Einzige, was Rinkert mitzumachen hatte. Mit dem Krieg und in der Zeit des Krieges kam die Pest. Der Tod ging um, von Haus zu Haus. Nach kurzer Zeit war er der einzige Pfarrer in der Stadt. Dreimal täglich ließ er die Sterbeglocke läuten. Dreimal täglich ließ er die Sterbeglocke läuten. Heute Morgen fragte ich, aha, es ist Gottesdienst im Ort. Als die Menschen damals die Glocke hörten, wussten sie, der Tod ging um. Er hat in jenen Jahren 4.880 Beerdigungen in der Stadt durchgeführt. 4.880. Doch die Pest war nicht das Einzige, was er zu erdulden hatte. Der Krieg, die Pest und dann der Hunger. In einer Notiz, die ihn tief erschüttert, berichtet er, wie sich 40 Menschen um eine tote Krähe gestritten haben. Und jetzt denk mal drüber nach. Das ist die Zeit, in dem dies Lied Nun danket alle Gott entstanden ist. Was schreibt dieser Mann eigentlich? Und warum schreibt er es? Eine Zeit namenlosen Wehs und namenlosen Leids. Stell dir vor, du wärst Pfarrer gewesen in jenen Tagen. Heute würde man sagen, du wirst reif für die Psychiatrie, das hält man doch nicht aus. Das kann man doch nicht ertragen. Das kann man doch nicht durchhalten. Da muss man doch durchdrehen. Und er dichtet eines der schönsten Lieder als Tischgebet und als Kinderlied für seine Kinder. Lasst uns dieses Lied noch einmal lesen, um zu begreifen, was dieser Mann fertiggebracht hat. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden. Ist das das Geschichtsresümee des 30-jährigen Krieges, dass Gott große Dinge tut? Rinkert war davon überzeugt. Gott regiert diese Welt und er tut große Dinge nach seinem Wohlgefallen, wie es ihm gefällt. Der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an unzählig viel zu gut bis hierher hat getan. Wie kann der das dichten? 40 Menschen, die sich um eine Krähe prügeln. Über 4.800 Beerdigungen. X-mal davor gestanden, dass seine Stadt in Schutt und Asche gelegt wird. Und er wird ja die Nachrichten aus den anderen Ländern Deutschlands auch gekannt haben, wie es anderen ergangen ist. Wie Plünderung, Mord und Folter ganze Landstriche entvölkert hatten. Als der 30-jährige Krieg zu Ende war, da war die Bevölkerung Preußen-Brandenburgs um 50% reduziert. Da gab es ganze Gegenden, da haben keine Menschen mehr gewohnt. Der ewig reiche Gott woll uns bei unserem Leben ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben. Gott soll uns ein fröhliches Herz geben. Ja, können wir ein fröhliches Herz in solch einer Zeit haben? Und dazu noch einen edlen Frieden, keinen Scheinfrieden, eine Gabe des Friedens. Und in seiner Gnade erhalten fort und fort. Aus aller Not erlösen hier und dort. Ein bekannter Theologe unseres Jahrhunderts, während des Dritten Reiches, als er das sah, was geschah in Deutschland mit der Reichskirche, mit Hitler. Er war ein liberaler Theologe, aber er war ein ehrlicher Theologe. Was mit ihm geschah, war, dass er am Verzweifeln war. Er begann, als er sah, was um sich herum alles zusammenzubrechen war, zu verzweifeln. Martin Rinkert begann nicht zu verzweifeln, sondern zu sagen, ich habe einen ewig reichen Gott. Ich habe einen Gott, der mich reich gemacht hat. Und es ist ein Reichtum, der ewig ist. Und dieser Herr, Gott, ist in der Lage, mir einen Frieden zu schenken und ein fröhliches Herz in einer Zeit, in der er mich hineingestellt hat, die ich mir nicht ausgesucht habe. In einer Umwelt, die es nicht mehr wert ist, eigentlich Umwelt genannt zu werden, sondern noch verbrannte Erde, könnte man es nennen. Und am Ende des Liedes steht der Lobpreis. Lob, Ehre und Preis sei Gott, dem Vater, dem Sohne und Gott, dem Heiligen Geist im höchsten Himmelsthrone. Ihm sei dem dreieinigen Gott, wie es im Anfang war, ist und bleiben wird, so jetzt und immer da. Und er endet damit, dass er Gott die Ehre gibt und lobt. Das war die Quintessenz seines Lebens. Und wenn man es sich vorstellt, dass es für seine drei Kinder gedichtet hat, die Quintessenz, die er seinen Kindern weitergeben wollte. Er geriet nicht in die Depression, jenes liberalen Theologen sagte, dieses hält doch keiner mehr aus, dieses Schweigen Gottes bei all dem Elend. Sondern er konnte weiter sagen, ich habe einen ewig reichen Gott. In Schmutz und Dreck sehen wir, wie Gott seine Diamanten zum Funkeln bringt. In Schmutz und Geröll liegt oft das Gold, das Gott kostbarer ist als alles Gold dieser Welt. Und wir sehen, wenn wir die Zeit verstehen, wie in diesem Schmutz und Dreck Gott seine Diamanten zum Funkeln bringt. Und für mich ist dieses Lied, als ich die Geschichte las, ein Diamant geworden, der zum Funkeln begann. Wenn man dieses Lied dann vergleicht mit dem ersten Lied, dann fragt man sich, ja, warum sind wir denn häufig so kümmerlich? Dass wir sagen, wir kommen mit dem nicht mehr fertig, obwohl wir in einem Land leben, von dem jeder Ausländer sagt, das ist das Paradies. Dass wir so bedrängt und bedrückt uns fühlen, dass wir uns nicht als reich, sondern als irgendwie geknechtete, elende Menschen fühlen. Dass wir den Eindruck haben, wir kriegen das immer weniger im Griff. Wir haben gestern Vorträge aus dem Osten gehört. Wenn man den Menschen erzählen würde, was für ein Reichtum hier herrscht, das können sie wahrscheinlich gar nicht glauben. Das kann man sich gar nicht vorstellen, in was für einem Reichtum man lebt. Und dann klagen Christen noch, dass sie ihr Leben nicht in den Griff kriegen. Ich weiß nicht, wie ich meine 15 Kinder großziehen soll. Ich weiß nicht, was ich ihnen anziehen soll, was ich ihnen zu essen geben soll. Und die haben Probleme, das kann doch gar nicht sein. Die müssten doch übersprudeln vor Freude, vor Glück und vor Lobpreis dem Herrn, der ihn in einen solchen Zustand hineinversetzt hat. Wie konnte Martin Rinkert einen solchen Glauben haben und wie können wir ihn gewinnen? Wie konnte dieser Glaube in einem solchen Pastor entstehen und nicht in Verzweiflung versinken? Martin Rinkert hat dieses Lied um 1630 gedichtet zum 100-jährigen Jubiläum der CA, der Confessio Augustana, dem Grundbekenntnis der lutherischen Reformation. Er war verwurzelt in dem Glauben der Reformation. Und was wir so bitter nötig in unseren Tagen haben, ist zu begreifen, was der Glaube der Reformation eigentlich darstellt. Calvin, der zweite große Reformator der Reformation, fasst eigentlich die Grunderkenntnis der Reformation in einem sehr schönen Satz zusammen. Er sagt, all unsere Weisheit, sofern sie wirklich den Namen Weisheit verdient und wahr und zuverlässig ist, umfasst im Grunde eigentlich zweierlei. Die Erkenntnis Gottes und unsere Selbsterkenntnis. So beginnt Calvin seine berühmteste Schrift, die Institutio. Selbsterkenntnis. Wir sollen uns selbst erkennen. Lieder von dem Schlag eines Martin Rinkert sind Lieder, die von Selbsterkenntnis geprägt sind. Was sind wir aber? Was stellen wir aber dar? Wir stellen drei Dinge dar. Erstens, du stellst ein Geschöpf Gottes dar. Gott hat dich geschaffen. Du bist etwas Kostbares, etwas Wertvolles, etwas unendlich Schönes. Wenn ich in die Natur hineinschaue, und man kann sich die einfachsten Einzeller einschauen, so kann man nur staunen über die Schönheit, die Perfektion, wie wunderbar Gott die Welt geordnet hat. Ich habe zwei Söhne. einen halben Jahr alt und 3 Jahre. Und ich freue mich so, nur wenn ich sie sehe, wenn man sieht, wie sie sich entwickeln können, was Gott alleine so in Kindern gewirkt hat, wie sie sich entwickeln, wie sie so klein und doch ganz sind, ist einfach schön. Wenn man sieht, wie ein Kind lachen kann, wie es sich freuen kann. Wenn man sieht, wie herrlich Gott eigentlich die Menschen gemacht hat. Was für eine Freude sollte uns eigentlich durchdringen, wenn wir sehen, Gott hat mich geschaffen. Gott hat mich so geschaffen, wie ich bin. Und er hatte seine Freude daran. Äußerlich wie innerlich, mit Stärken wie Schwächen. Gott hat mich so gewollt. So und nicht anders. Ich habe einmal einen Vortrag halten müssen oder ich sollte etwas zu sagen zur Behinderung und ich bin Kontergankind und ich war eingeladen und da ging es auch um die Frage der Abtreibung. Und da war so eine Podiumsdiskussion, ich fing an zu erzählen, was ich so denke. Und sagte, dass ich glücklich und zufrieden bin. Ich freue mich, dass Gott mich so gemacht hat, wie er mich gemacht hat. Kam neben mir ein katholischer Vater, der zu Wort kommen sollte. Er kam nicht mehr zu Wort, er konnte nichts mehr dazu sagen. Er kam damit nicht zurecht. Er hatte einen behinderten Sohn und kam damit nicht zurecht. Gott hat mich geschaffen. Das ist die erste Selbsterkenntnis. Ich bin ein Geschöpf Gottes. Das zweite, was die Reformation an Selbsterkenntnis gebracht hat, ist die Erkenntnis, ich bin ein erbärmlicher Sünder. Ich habe den Tod verdient. Wenn ich vor Gott trete, dann trete ich wie vor einen Richter, der über mich nur ein Urteil fällen kann. Schuldig. Schuldig, verdammt. Wir sind erbärmliche Sünder. Wir haben den Tod verdient. Wir sind solche, die sich gegen Gott aufgelehnt haben. Stell dir den schrecklichsten Verbrecher vor dieser Welt. Nimm einen Kriegsverbrecher oder sonst was und sag, gegenüber Gott bin ich noch viel schuldiger. Denn das größte Verbrechen ist die Verletzung des ersten Gebotes, du sollst den Herrn, deinen Gott, über alle Dinge lieben. Und wer hat das nicht gebrochen? Wir haben den Tod verdient. Eigentlich sind wir gerichtsreif. Wir sind solche Menschen, die eigentlich verdient haben, weggeworfen zu werden. So wie es uns manchmal geht, wenn uns Menschen bitter enttäuschen, man sagt, weg damit, aus meinem Sinn raus, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Erbärmliche Sünde, die den Tod verdient haben. Das ist die zweite Erkenntnis, die wir über uns selbst finden müssen. Und die dritte, Gott hat sich unserer erbarmt, um uns zu seinen Knechten zu machen. Und zu seinen Kindern. Gott hat sich über uns erbarmt, damit wir ganz seinen Willen tun sollen. Ich möchte etwas vorlesen von Calvin über die Zeit, stand er kurz vor dem Tode. Und er gibt seine Abschiedsrede an die hohen Herren der Stadt Genf und er sagt, erstlich danke ich Gott, dass er sich nicht nur seines armen Geschöpfes erbarmt und mich aus dem Abgrund der Abgötterei gezogen hat, um mir zur Klarheit seines Evangeliums zu helfen, mich auch weiter der Lehre seines Heils teilhaftig gemacht, deren ich ganz unwürdig war und mich in allen Fehlern und Armseligkeiten mit unaussprechlicher Geduld ertragen. Während ich verdient hatte, 1000 Mal verworfen zu werden, sondern dass er zu alledem seine Gnade selbst so weit erstreckte, sich meiner und meiner Arbeit zu bedienen. Um die Wahrheit des Evangeliums zu verkündigen und auszubreiten. Ich bezeuge aus innerster Seele, dass ich diesen Glauben, den er mir gegeben, leben und sterben will. Dass ich keine anderen Hoffnung habe, als seine freie Erwählung, auf welcher mein ganzes Heil beruht. Da steht ein Reformator am Grab und er blickt auf sein Leben zurück. Aber er beschreibt es so. Ich war vollkommen unwürdig, seines Heils teilhaftig gemacht zu werden. Und mich in allen Fehlern und Armseligkeiten mit unaussprechlicher Geduld hat Gott mich getragen durch mein Leben hindurch. Und er hat es sogar so weit geschickt, sagt Calvin, dass Gott sich meiner bedient hat. Wer Calvin kennt, sollte stille werden. Calvin war einer der intelligentesten Menschen seiner Zeit. Einer der brillantesten Denker. Einer der brillantesten, begabtesten Menschen, die ich je gekannt habe, je kenne. Sprachlich, er sprach flüssiges Latein im besten Stil, Französisch. Er hatte eine Schaffenskraft, wie wir uns das nicht vorstellen können. Wenn wir heute die Kommentare von Calvin uns anschauen, das sind fast 2 Meter. Und dann kommen noch die Predigten dazu und die Zehntausenden von Briefen. Und der Mann hat sich mit allem beschäftigt und überall, was er angepackt hat, schien zu funktionieren. Der hat sich in Genf um die Wasserleitung genauso gekümmert wie um die Verfolgten in Italien. Und er sagt, Gott hat sich meiner bedient, trotz meiner Armseligkeit und Schwachheit. Das ist der Glaube der Reformation. Er hat sich in einem Lichte gesehen, wie wir es aufgehört haben, uns zu sehen. Das Zweite, was Calvin sagt, was den Glauben der Reformation geprägt hat, ist die Gotteserkenntnis. Wir sollen uns richtig sehen, wir sollen sehen, dass wir Geschöpfe sind, dass wir erbärmliche Sünder sind und dass Gott uns barmherzig ist. Und zweitens, wir sollen Gott sehen. Gotteserkenntnis. Was gehört dazu? Es gehört zunächst dazu, die Erkenntnis, dass Gott groß und mächtig ist. Gott ist groß und mächtig. Welchem Gott diene ich eigentlich? Auf welchen Gott vertraue ich eigentlich? Von 1. Mose 1 bis Offenbarung, das letzte Kapitel, wirst du eine Botschaft finden. Wir haben es mit einem mächtigen und großen Gott zu tun, der kann. Ich kann. Ich bin nicht unfähig. Wir Väter haben ja Kinder, die groß werden und groß werden mit der Überzeugung, mein Vater kann alles. Und die ersten Jahre klappt das noch, weil er auch vieles kann. Aber irgendwann kommt die Erkenntnis, mein Vater kann doch nicht alles. Aber wir haben einen Vater im Himmel, der alles kann. Wir haben einen Vater im Himmel, der allmächtig ist. Und der nicht aufgehört hat, in unseren Tagen zu wirken. Ich habe mich oft gefragt, wenn man sich mal wirklich beschäftigt mit der Kirchengeschichte, warum sind die Leute nicht verzweifelt? Warum sind die Leute nicht untergegangen? Warum nicht? Luther sagt, eine feste Burg ist unser Gott, ein Gut, Wehr und Waffen. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren und fragst du, wer der ist, ist es der Herr Zebaoth und ist kein anderer Gott. Es war das Vertrauen in die Größe und Allmacht Gottes. Wir haben uns heute über manches unterhalten in der Gemeinde Jesu, was uns traurig macht am Mittagstisch. Aber wir haben einen allmächtigen Gott, der über allem steht. Glaubst du, dass er groß ist? Dass er mächtig ist oder dass er ohnmächtig ist. Ich glaube an einen allmächtigen Gott. Wenn du das Glaubensbekenntnis sprichst, ich glaube an Gott, wie geht es da weiter? Den Schöpfer Himmels und der Erde. Überleg dir einmal, was wir so zustande bringen mit unserer Wissenschaft und Gott schafft in 7 Tagen schwuppdiwupp eine Welt, die wir noch nicht mal begreifen. Allmacht, ein mächtiger Gott. Das Zweite, was die Reformation durchdrungen hatte, war die Überzeugung, dass dieser Gott souverän ist. Es gibt nichts in deinem und meinem Leben, was Gott nicht in seinen Händen hält. Glauben wir das? Wenn Leid in dein Leben hineinkommt, wenn Verzweiflung hineinkommt, wenn schwere Tage hineinkommen und du anfängst, traurig zu werden. Ich hatte jetzt ein paar Monate hinter mir, wo ich nach Hause musste zu meiner Mutter. Meine Tante war gestorben. Ich kam zurück, meine Mutter hat uns jetzt besucht und dann sagte sie zu meiner Frau, ja, Sie hat da manches gesehen, was uns Nöte bereitet hat. Sagt sie, sie hat das irgendwo gespürt. Ich war so traurig. Ich bin in den letzten Monaten sehr traurig gewesen. Es geht manchmal durch finstere Täler. Durch Täler, die wir nicht verstehen. Aber was die Schrift sagt, dass wir nicht durch Täler, durch finstere Täler gehen alleine. Sondern es gibt jemand, der uns hält. Jemand, der uns festhält. Und er weiß, was er uns zumutet, was er uns aufbürdet. Das ist die Botschaft von Nun danke Sie es alle Gott. Der uns von Kindesbein, Mutterleib und Kindesbein an unzählig viel zu gut bis hier hat getan. Wenn du das begreifst, dann hörst du nicht auf zu fragen, warum, dann sagst du, was Gott in seiner Liebe und Allmacht beschlossen hat, möchte ich aus seiner Hand auch annehmen. Und den Kelch, den er mir reicht, mag bitter sein und er mag leicht sein. Aber ich möchte nie daran zweifeln, dass die Liebe Gottes dahinter steckt. Denke darüber nach, als Jesus den bitteren Kelch des Leidens über sich erduldete, war es auch nur lauter Liebe. Es war lauter Liebe, um die Liebe zu uns kundzumachen. Er hat es geschickt. Gott schickt manches in dein und mein Leben hinein. Und vieles von dem, was uns noch zusteht, ist uns glücklicherweise auch nicht bekannt. Aber es ist etwas, was uns tragen kann. Wie schnell glauben wir, dass wir einen festen Glauben haben und dann kommt etwas hinein und unter uns scheint der Boden zu wanken. Das Dritte, was uns von der Gotteserkenntnis prägen sollte, ist etwas, ich glaube an einen Schöpfer. Ich glaube an jemanden, der diese Welt souverän regiert. Und er weiß, er kann einen Mächtigen heute fallen lassen und morgen wieder aufstehen lassen. Aber ich glaube vor allen Dingen auch, dass Gott mein Vater ist. Ich habe einen gütigen Vater im Himmel. Ein Kind, das Angst bekommt, weil es dunkel ist, rennt in der Regel zunächst zu den Eltern. Weil ein Grundvertrauen da ist, wenn ich in der Nähe meiner Eltern bin, werde ich ruhig. Dann werde ich stille. Dann komme ich zur Ruhe. Dann mag die Bedrohung um mich herum ja noch da sein, aber ich weiß, ich bin in der Nähe meiner Eltern. Wenn wir ein Kind Gottes sind, dann haben wir einen Vater im Himmel, in dessen Nähe wir uns bewegen können, wenn wir in Not hineingeraten, in der wir stille werden können. Wenn wir sagen können, die Bedrohung ist noch da, aber mein Vater ist ja noch näher. Vater unser, der du bist im Himmel. Wir haben einen ewig reichen, liebevollen Vater. Und Jesus hat den Weg zu ihm frei gemacht. Er hat uns in die Gegenwart dieses Vaters die Türen aufgeschlossen. Wissen wir das? Der Hebräerbrief ist voll davon, darüber, von dem Lob darüber, dass Gott uns den Weg frei gemacht hat durch das Opfer seines Sohnes, um vor den Thron der Gnade zu kommen. Dieser Glaube ist der Glaube der Reformation. Dieser Glaube ist der Glaube, der aus vielen alten Liedern hervorsprudelt. Und es ist der Glaube, von dem ich glaube, dass er auch in unserem Jahrhundert nur Bestand haben kann. Der Glaube der Geschichte, der Reformation und Gegenwart. Lasst uns diesen Vergleich einmal aushalten und darüber nachdenken. Worauf ist mein Glaube gegründet? Worauf ist dein Glaube gegründet? Ist es auf der Selbsterkenntnis, wie die Schrift sie uns lehrt, und auf der Erkenntnis unseres Gottes? Und ist es das, was dein Leben prägt, was dein Leben durchdringt? Es gibt nichts Schöneres, als einen solchen Glauben zu haben und stille zu werden vor dem allmächtigen Gott und in Lob auszubrechen. Während der Verfolgungs- und Notzeit nach der Reformation in Schottland gab es einen Mann namens Samuel Rutherford. Und er hat ganz trostreiche Briefe geschrieben. Und er sagte einmal, ich komme in einen Glutofen hinein. Und er ging durch bitteres Leid. Er hatte eine Frau, die eine Krankheit hatte, die er nicht kontrollieren konnte, wo er darum bat, dass der Herr seine Frau heimnehmen würde. Not. Und wenn man diese Briefe liest, so sind sie voller Trost, voller Gewissheit eines gnädigen Vaters. Eines Vaters, der mich durchtricht, der mich weiterführt. Lasst uns doch auf diesen Glauben sehen und lasst ihn neu begreifen, dass es das ist, was die Schrift uns sagt. Gott hat uns gesegnet. Gott hat uns reich gemacht. Lasst uns zu diesem Fundament zurückkehren und anfangen, den Herrn Tag für Tag neu zu loben. Amen. Lasst uns still werden und beten. Ja, himmlischer Vater, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass du unser Vater im Himmel bist, dass du ein ewig reicher Gott bist, dass du voller Barmherzigkeit und voller Erbarmen bist, dass du voller Gnade bist und voller Liebe zu uns. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir diese Liebe sehen dürfen am Kreuz von Golgatha, dass wir deine ganze herrliche, unfassbare Liebe sehen dürfen an dem Leiden, das du deinem Sohn zugemutet hast. Und himmlischer Vater, wir wollen dir Dank sagen, dass du dich unserer erbarmt hast. Wir wollen dir Dank sagen, dass du uns reich gemacht hast in deinem Sohn. Und wir wollen dich ganz herzlich darum bitten, dass du unsere Blicke so auf dich ausrichtest, wie du es bei Menschen früherer Zeiten getan hast. Dass du unseren Glauben so gründest, dass wir auf dich sehen. Dass wir aus dem Reichtum, den du uns geschenkt hast, leben können. Aus dem Reichtum, den du uns geschenkt hast, aus dem Segen, dich loben dürfen. Wir wollen dir Dank sagen, dass du uns unzählig viel zu gut getan hast. Herr, dass wir dich nicht genug loben dürfen für all das, was du uns Tag für Tag schenkst. Ja, wir loben und preisen dich dafür, dass du so herrlich bist. Und wir wollen dich auch bitten, dass du uns Kraft und Gnade geben möchtest, wenn du uns durch dunkle Täler führst. Ja, dass wir Menschen sind, die wie Martin Rinker dir danken können. Selbst wenn es durch Tiefen geht, wenn es durch Traurigkeit, Leid und Not geht, dass wir Menschen bleiben, die nicht aufhören zu singen, nun danket alle Gott, die nicht aufhören, dich zu loben und zu ehren. Amen.